Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang.
Rise up, Red Sea, und einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, guten Abend oder auch gute Nacht. Und ein wunderschönes herzlich willkommen und hallo zur 155. Episode der Birdwatch. Ich bin's, euer Lukas. Hey, das ist das Triple, das dritte Mal in Folge, darf ich euch heute hier begrüßen. Das hat aber auch alles einen ganz bestimmten Grund. Und zwar, Joshua hat es letzte Woche angekündigt, der ist heute nicht zu Hause, hat dadurch nicht dieses Profi-Equipment, wie Dennis und ich jetzt gerade vor uns stehen. Und an dieser Stelle muss man natürlich erstmal den Joshua nochmal loben, weil er hat sich nicht lumpen lassen. Er sitzt in der Hauptstadt, er sitzt in Berlin, ist beruflich unterwegs, aber nimmt sich jetzt, ihr lieben Leute, um 21 Uhr die Zeit, um mit uns diese Folge aufzunehmen. Und an dieser Stelle erstmal Props gehen raus an Josh und einen wunderschönen guten Abend in die Hauptstadt.
Erstmal wunderschönen guten Abend an dich auch natürlich. Herzlichen Glückwunsch zum Hattrick. Darüber hinaus, ja genau, ich sitze hier gerade im 18. Stock, nackig im Bett, ne? Man kennt's. Und lass mich natürlich nicht lumpen, natürlich nehme ich mit euch die Folge auf. Aber genauso wie ich mir die Zeit heute um 9 nehme, nehmt ihr euch auch die Zeit um 9. Also auch Props an euch, dass wir die Aufnahmen nach hinten verschieben konnten, bedeutet mir viel. Gerade das erste Preseason-Spiel ist jetzt durch, es ist eine Menge passiert. Und wie gesagt, ich wollte mir das nicht nehmen lassen. Und der Vollständigkeit halber einfach noch entschuldige ich mich schon mal für die minderwertige Audioqualität heute. Ich hoffe, es zerstört euch nicht der Trommelfell.
Wir machen das einfach so, du fährst ja morgen früh zurück nach Hause,
ja.
Du hörst einfach mal im Zug mal rein und sagst, wie schlimm es wirklich ist. Aber wir beide haben schon gesagt, der Podcast-Papi ist natürlich auch dabei, der lässt sich auch nicht lumpen um 21 Uhr. Dennis, einen wunderschönen guten Abend, auch nach Bremen.
Moin, moin, moin.
Wie ist die Lage? Sitzt du auch nackig im 18. Stock, oder?
Nein, ich bin nicht im 18. Stock.
Sehr schön. Liebe Community, ich glaube, ihr habt jetzt alle ein wunderschönes Bild vor Augen. Das hoffen wir zumindest. Und ich würde sagen, wir steigen mal direkt ein. Wir haben heute viel zu besprechen. Joshua hat es schon angeteasert. Das erste Preseason-Spiel ist in the books. Die Cardinals gewinnen zu Hause gegen die Denver Broncos 18-17 in einem wirklich ja, spannenden Spiel, würde ich sagen. Ich würde sagen, lasst uns erstmal ein bisschen aufrollen. Jungs, ich glaube, von uns hat keiner das Spiel live gesehen. Ich glaube, wir haben alle drei nur die 40-Minuten-Zusammenfassung gesehen. Lasst uns doch mal einfach gerade brainstormen. Was ist euch vom Spiel ganz besonders hängen geblieben? Was ist euch positiv aufgefallen? Was ist euch negativ aufgefallen? Haut einfach mal einen raus.
Ja, tatsächlich direkt nur, um das vorwegzunehmen. Ich habe mir leider nicht die 40 Minuten geben können. Ich habe mir die Ehre gegeben und habe tatsächlich jeden einzelnen Spielzug gesehen. Ich glaube, ich habe die, ich habe die volle Spiellänge sehen dürfen, weil ich habe halt, weißt du, ich habe über die DAZN-Anwendung auf meinem Smart-TV habe ich das Spiel geöffnet und hat halt vergeblich nach dieser 40-Minuten-Zusammenfassung gesucht, aber ich sage euch eins, nicht zu finden. Also, was habe ich mir gedacht? Komm, gib's dir die volle Version. Und dann jetzt erstmal so, um zwei Makro-Dinger direkt vorneweg rauszuklatschen. Man hat natürlich gerade zu Beginn des Spiels gesehen, da ist eine Menge noch, also ne, das ist alles noch eine Menge Entwicklungsarbeit, das vor allem in der ersten Halbzeit oder über die Dauer der gesamten ersten Halbzeit, das Ganze hat eigentlich mehr an, das hat halt mehr eigentlich was von Trainingscamp auch schon wieder, ne? Aber ich meine, dafür sind ja auch genau diese Preseason-Games da, ne? Nicht in das. Das ist jetzt weder negativ, das ist auch nicht positiv, das ist einfach eine Beobachtung gewesen. Wer mit der Aussage nichts anzufangen weiß, ich sag mal so, die durchschnittlichen Punkte, die in einem Preseason-Game gescored werden von einem Team, sind unter 20. Ne? Ich meine, vergleicht einfach mal die Scores aus der ersten Woche von allen Teams. Ja, 0 Punkte in der ersten Halbzeit und das, was da teilweise auf das Tablett gebracht worden ist, war schon leicht. Ja, einfach ineffektiv, aber auf das Wesentliche kommt es an. Die Operations haben gestimmt, die Wechsel liefen gut, es gab keine Flaggen oder zumindest keine groben Schnitzer, unnötige Flaggen, nennen wir sie mal so. Wie das damals der Fall gewesen ist, zumindest jetzt im ersten Spiel. Und dann zum Ende hat das Team nicht aufgegeben, hat durchgezogen, aber ich glaube, an der Stelle kann auch gerne Dennis übernehmen.
Ja, also ich wollte gerade sagen, ich habe halt natürlich, wie du sagst, einiges Holpriges gesehen. um mit dem Negativen mal anzufangen. Aber davon schiebe ich auch einiges halt auf den Trainingstatus, also auf den Preseason-Status. Davon schiebt man natürlich auch einiges, weil es halt nicht das First Team war, was gespielt hat in weiten Teilen. Das sind natürlich die Second, Third, Fourth Stringer, die dann da auf Platz gestanden haben, die um ihre Rosterplätze kämpfen, die vielleicht auch nur um Practice Squad Platz kämpfen oder halt quasi um die Arbeitslosigkeit spielen. Um es mal so krass zu formulieren. Und da kann nicht alles funktionieren. Ja, wenn die alles aus dem F1A durchziehen würden, dann würden die nicht im Preseason-Spiel auf dem Platz stehen. Und aber da geht es ja darum, eigentlich zu finden, du gewinnst halt keine NFL-Spiele mit dem First Team, sondern mit dem, was danach kommt. Und die Jungs jetzt zu finden, ist halt die Prämisse. Positiv, was mir aufgefallen ist, zum einen, man sieht schon irgendwie John Gannon-Football. Das war was anderes auf dem Platz als letztes Jahr. Das wirkte für mich alles ein bisschen durchdachter, strukturierter. Auch wenn es halt nicht alles funktioniert hat, aber es wirkte so, als ob da ein Plan hintersteckt. Wir haben viele Play-Action-Spielzüge gesehen, mehr als letztes Jahr. Für mein Gefühl jedenfalls. Ich habe nur die 40 Minuten gesehen, Luca. Wenn du alles gesehen hast, wie ist dein Eindruck, was das betrifft?
Was meinst du genau? Sorry.
Also viel mehr Play-Action als letztes Jahr.
Definitiv. Also ich meine, ich wollte tatsächlich auch, aber dazu bin ich zeitlich nicht gekommen, einfach mal, wir haben auch die Snap-Counts natürlich gezählt oder wir führen die auch nachher an. Aber ich wollte einfach mal schauen, wie viele Snaps wurden von Under Center genommen und wie viele von, oder aus der Shotgun heraus. Und ich hatte das Gefühl, also erstmal waren, glaube ich, die Hälfte der Spielzüge, die gespielt worden sind, Under Center. Und ich meine, wer so ein bisschen dem O-Ton folgt und auch zum Beispiel das, was die Spieler zum Beispiel sagen, wenn Offensiven aus dem oder Snaps von Under Center nehmen, öffnet das das Playbook halt einfach ungemein und die Defense muss eine viel umfangreichere Palette an offensiven Möglichkeiten, an offensiven Plays zumindest im Hinterkopf behalten und covern, als wenn man jetzt nur aus der Shotgun heraus spielen würde, was ja die primäre Formation bei Cliff Kingsbury gewesen ist. Also der Play-Action-Anteil, ich kann ihn dir nicht auf die Nummer genau runterbrechen, Dennis, aber ich bestätige dir in jedem Fall, nicht nur der Under-Center-Snap-Take-Count, wie auch immer, war wesentlich höher, sondern auch einfach der Play-Action-Anteil an sich.
Ja, und das sah teilweise schon gar nicht schlecht aus. Und was mich noch positiv stimmt, wir werden sicherlich auf einzelne Sachen gleich noch mal detaillierter eingehen, Spieler und dergleichen, oder? Wie ist der Plan?
Naja, ich denke schon, ja, oder?
Weil da würde ich jetzt nämlich gar nicht auf einzelne Spieler eingehen, sondern generell noch mal positiv diese Kultur erwähnen. Ich glaube, dem Team wurde auch so ein bisschen Siegermentalität eingehaucht. Und ein Coach, der auch dann die Eier hat, auch wenn es ein Preseason-Spiel war, aber der die Eier hat und sagt, komm, wir ziehen den letzten Spielzug noch durch, machen den Touchdown und wir gehen für zwei. Ja, wir machen das einfach mal. Preseason gibt es, glaube ich, auch keine Verlängerung, sondern da wird es unentschieden ausgehen, wenn du das Ding mit dem Kick, also den Extrapunkt kickst und aber interessiert doch keine Sau, wenn du 17-16 verloren hättest. Also
ja, sorry.
Ich sage, interessiert dann am Ende auch keine Sau, ob du 17-16 verlierst. Aber ich finde die Signalwirkung gut, dass der Coach dem Team zu verstehen gibt, auch den Third-Stringern. Jungs, ich traue euch das zu, dass ihr das hinkriegt.
Ja, ich hoffe, der Form halber, es gibt Verlängerung, aber keiner will Verlängerung in Preseason-Games haben. Ich glaube, das ist so ein Gentleman's Agreement, weißt du?
Ja, das kann denke sein, ich auch. Aber ich meine, letztes Jahr gab es Unentschieden. Nach der regulären Saison, Spielzeit. Aber ich will da jetzt auch nicht mal einen Hintern drauf verwetten.
Ja, sonst suchen wir das mal bis nächste Folge raus, das ist ja kein Problem. Ich finde, die Punkte, die ihr jetzt schon genannt habt, die kann ich vollends unterstützen. Was ich halt auch sehr interessant fand eigentlich an dieser ganzen Geschichte war, du hast gesehen, die Rookies haben halt auch jetzt mal First Team Reps bekommen. Ja, das haben wir ja auch einige Jahre sonst unter Cliff Kingsbury vermissen lassen. Du hattest jetzt nicht so das Gefühl, dass es nur Vanilla-Play-Calling ist, sondern Jonathan Gannon und seine Coaches haben schon gezeigt, wo sie hinwollen. Und was ich nicht vermisst habe, was mir aufgefallen ist, es war nicht das typische Run-Pass-Pass, ne? Wie sonst.
Da war mal Pass, Run, Run.
Oder ja.
Run, Pass, Run. Oder
genau,
Run,
aber Run. Es war, aber die Spielzüge hintereinander waren nicht so einfach ausrechenbar wie unter Cliff Kingsbury. Also genau, um euch genau damit zu unterstützen. Und das ist halt wirklich etwas sehr Schönes, dass der Umbruch stattfindet, dass er vollzogen wird und dass man daraus wirklich auch direkt, ja, Früchte eigentlich ableiten kann. Oder dass man direkt sieht, dass es Früchte trägt, was die Jungs da implementieren.
Also ganz kurz dazu, ich glaube schon, dass da eine ganze Menge Vanille mit dabei war. Aber was du ja, also zumindest an konkreten Plays, was am Ende des Tages umgesetzt wird, aber wie du richtig sagst, was du beobachtest, ist, dass einfach das andere Scheme jetzt angewendet wird. Sowohl offensiv als auch defensiv. Also, ne, wir haben gerade schon über die Offense gesprochen. Du hast viel mehr Snaps aus Under Center. Das Run-Game kriegt viel, viel mehr Aufmerksamkeit als vorher. Play-Action auch vor allem. Bootlegs auch in der Offense. Ne? Ich meine, wie oft wurde gestern, in dem Spiel Bootleg-Plays gelaufen, Bootleg-Play-Actions. Unheimlich häufig, also zumindest unheimlich häufig in Comparison zu dem, was vorher, sage ich mal, der Standard war. Wobei, das ist nicht schwer. Aber gerade auch defensiv haben wir direkt komplett ein anderes Scheme gesehen. So viel Cover 3 wie in dem Spiel gegen die Broncos, ich glaube, das haben wir nicht gesehen seit, schieß mich tot, seitdem, wenn es Joseph tatsächlich als Coach angetreten ist. Und gerade auch die Defense, um die jetzt nochmal als gesamte Einheit hervorzuheben, die First-Team-Defense, ich meine, ja, vielleicht lag es daran, dass es die Denver Broncos gewesen sind, I don't know, aber hilf mir Gott, die haben wirklich richtig gut ausgesehen in dem Preseason-Spiel. Die haben Pressure aus einem Four-Man-Rush aus generieren können, das haben wir auch seltenst gesehen. Zugleich hat aber auch ja Nick Rallis so ein paar Mal Cover Zero gespielt und alles nach vorne geworfen, was er nach vorne werfen konnte. Auch da natürlich, was an konkreten Plays natürlich jetzt abzuleiten ist, ist überhaupt nicht zu sagen, weil wie gesagt, alles Vanilla. Aber das Scheme an sich ist einfach schon komplett anderes. Und auch die Defense hat einfach einen unheimlich guten Eindruck gemacht. Vor allem, wie gesagt, die First-Team-Defense gegen die First-Team-Offense von den Broncos.
Man darf auch nicht vergessen, um das einfach mal gerade nochmal für alle zu sagen, dieser Sieg bringt uns jetzt gar nichts. Es kommt später auf die Saison an. Wie Joshua gerade schon richtig gesagt hat, es war natürlich viel Vanille dabei, aber man sieht, dass sich das Team in die richtige Richtung entwickelt und mehr kannst du aus einem Preseason-Spiel eigentlich auch nicht mitnehmen.
Vielleicht kriegen wir darüber so ein bisschen den Segway hin zur Analyse oder den Anmerken von einzelnen Spielern.
Sehr gerne.
Jonathan Gannon ist ja mit 2 Missionen oder mit 3, glaube ich, aber mit die dritte fällt mir ja schon die letzten 5 Minuten nicht ein, deswegen sage ich jetzt 2. Mit 2 Missionen in dieses Spiel reingegangen. Die erste Mission war, wir gewinnen die Line of Scrimmage, wir gehen da physisch raus, wir spielen physischeren Football als die. Und das zweite war, jedes Mal, wenn wir auf dieses Feld rausgehen, ob verdammt nochmal Preseason oder nicht, wir gehen da raus, um zu gewinnen, nicht um irgendwas anderes zu machen. Aber wenn ich das Trikot anlege und da aufs Feld rausgehe, dann bin ich da, um zu gewinnen und finde nichts anderes. Und das Zweite hast du auf jeden Fall gesehen. Ich meine, die haben bis zum Ende durchgezogen. Wir reden hier, wie Dennis eben gesagt hat, von den Third Stringers und so weiter und so fort. Die wollen sich beweisen. Und die haben bis zum Ende durchgezogen. Ja, also wirklich bis zum Ende. Ich meine, das war literally 2 Sekunden vor Schluss. Und aber auf der anderen Seite, fand ich auch persönlich, waren wir sehr viel physischer als die Denver Broncos. Vor allem in der Line of Scrimmage. Wir haben die Line of Scrimmage dominiert, hatte ich das Gefühl. Und jetzt, wie gesagt, der Segway zu den einzelnen Spielern. Und als erstes möchte ich Arthur Froholt hervorheben. Der kleine Bagger. Also, sorry. Wer Zach Allen einer Batista-Bomb unterzieht, der hat alles richtig. Ich weiß gar nicht, wie der das macht. Aber Zach Allen, der ist ja ein Kampfgewicht. Der hat doch über 300 Pfund. Der hat den einfach hochgenommen. Alleine. Da war ja nicht mal jemand anderes am beteiligt. Der hat den hochgenommen. Der hat den auf den Boden geslammt, als wäre es gar nichts. Nächste Play, der läuft ein Screen Pass, also der blockt für einen Screen Pass, der Linebacker wusste nicht mehr, in welcher Dimension der ist. Schalte Froholt hat wirklich einen Grad an Physis an den Tag gelegt. Der hat jedem, der nach einer Stelle gefragt hat, hat der auch freundlichst eine gegeben. Wirklich absoluter Wahnsinn. Das hat mir so gut gefallen. Aber das ganze Thema hat sich eigentlich aber komplett durch die O-Line gezogen. Aber ich halte Froholt, muss man da an der Stelle ganz besonders erfreuen.
Ja, bin ich voll bei dir. Also ich habe dieses Bild gerade nochmal gesehen, wie Zach Allen da unter ihm liegt. Zach Allen hat ja jetzt auch den 99 auf dem Trikot. Ich glaube, das ist so ein bisschen in Anlehnung an seinen guten Freund JJ Watt, mit dem er letztes Jahr bei uns zusammengespielt hat. Und das sah schon verdammt gut aus, wie Frohold das gemacht hat. Aber, weißt du, ich möchte da noch ganz schnell auf den nächsten Spieler zu sprechen kommen. Bleiben wir einfach mal in der O-Line. Paris Johnson, Junge. Der hat aber niemanden an sich vorbeigelassen.
Ja, doch, doch. Also da bist du aber jetzt generös.
Ja, aber ich hab diesen Clip vor Augen. Ich weiß gar nicht mehr, ich weiß den Namen von dem Edge-Defender gar nicht mehr oder Edge-Rusher gar nicht mehr, wo er die Pocket clean hält ohne Ende und den eigentlich einmal um die Pocket fast komplett rumlaufen lässt, um die Pocket selber clean zu halten. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, wir waren alle am Anfang so, jetzt haben wir an 6 Paris Johnson Jr. gewählt. Naja, natürlich haben wir Bedarf. Aber Leute, das war absolut der richtige Pick. Der Mann will sich beweisen, der zeigt was. Und wenn man mal sieht, der hat nur 15 Snaps gespielt. Das ist jetzt nicht gerade viel, aber bei diesen 15 Snaps, finde ich persönlich, wusste er schon zu überzeugen.
Also 50% deiner Aussagen gehe ich mit. Und das sind die, dass er sich beweisen will und alles gibt. Die anderen 50%, dass man jetzt schon sagen kann, er war die absolut richtige Wahl nach einem Preseason-Spiel. So weit möchte ich jetzt noch nicht gehen. Aber die Tendenz dahin, the trend is your friend, ne? Die Tendenz dahin ist auf jeden Fall gut. Da gebe ich dir recht.
So meine ich das ja auch gar nicht. Ich will jetzt ja auch noch nicht hier, ne, den Tag vor dem Abend loben, aber den Abend vor dem Tag loben, so rum glaube ich. Aber ich finde, dass das schon, was man von ihm gesehen hat, schon gut war.
Ja, definitiv. Aber die gesamte O-Line hat mir auch gefallen. Also da kannst du jetzt keinen negativ hervorheben. Die haben alle zwischendurch mal irgendwo einen Fehler gehabt. Aber du musst halt auch sehen, auf der anderen Seite stehen halt auch Leute, die sich beweisen wollen und das eine und andere drauf haben. Dementsprechend kannst du das Spiel nicht zu 100% dominieren und alle Fights gewinnen. Von daher war das, was gezeigt wurde, schon recht gut, fand ich.
Um meine Aussage noch ganz schnell zu untermauern, er hat Randy Gregory geblockt in dem Spielzug, den ich meine. Da hat er die Pocket oder beziehungsweise die Lücke freigemacht, dass Colt McCoy selber laufen konnte dafür. Und um das mal schnell zu sagen, es war eine einzige Flagge, die wir in Jonathan Gannons Debüt bekommen haben.
Und auch nur ein Sack, wenn ich es richtig weiß, ne?
Den wir zugelassen haben.
Ja.
Warte, eine Flagge?
Eine Flagge.
In der O-Line?
Ich kann das, ja, aber ich habe den Spielzug vor Augen.
Weil insgesamt waren es 3. Das weiß ich ziemlich genau.
Ja, dann war es eine Flagge.
Es war einmal Illegal Formation. Dann hatte Marquise Hayes sich ein Face Mask abgeholt und Antonio Hamilton hat die Defensive Pass Interference bekommen.
Ja, war auch, glaube ich, noch eine Null-Version, oder?
Das war aber gegen Denver, nicht gegen uns.
Genau,
das
war. Ja, ich hab's nicht mehr genau. Ja, gut.
Aber das meinte ich auch eben mit so unnecessary mistakes. So eine Face Mask kann passieren, ganz im Ernst, wenn du jemanden blockst, abrutscht und dann ins Gitter kommst, kein Problem. Die DPI, die Antonio Hamilton bekommen hat, die war auch durch einen Scramble-Play verursacht, wo er dem Receiver hinterhergelaufen ist, der Ball in den Rücken geworfen wurde und er nicht die Chance hatte zu reagieren. Kann auch passieren. Und das Einzige wirklich, was vermeidbar gewesen wäre, was aber auch immer so ein Stück weit vom Coaching-Staff herrührt, ist dieses Illegal Formation gewesen. Und das war wirklich die einzige Flagge, wo du wirklich sagen kannst, vermeidbar gewesen. Aber ansonsten, von der Execution her zumindest, gerade was dieses Flaggengame angeht, ist das zumindest in der ersten Woche der Preseason schon mal eine erhebliche Verbesserung zu dem, was wir letztes Jahr gesehen haben.
Und ganz schnell, Dennis, um deine Frage nochmal aufzurollen, 4 Sacks haben wir zugelassen.
Echt?
Ja.
Dann haben die nur einen gezeigt. Ich habe die Statistiken so noch nicht alle jetzt in meinem Kopf oder auch nicht gesehen. Aber ich, in der Zusammenfassung meine ich, war nur einer gezeigt worden. Der, wo Clayton Tune irgendwie gleich 17 Yards verloren hat oder sowas.
Das ist auch so geil.
Da kam der Unblock durch, das war bei einem der Play-Action-Bootlegs, ja.
Das ist auch so geil. Ich habe gerade hier bei NFL.com die Stats offen. Beim Sack, Elijah Garcia hatte 2, McMillan hatte 1, dann haben wir Justin Stewart, der hatte 1 und jetzt kommt's. Nick Bonito hatte 1/2 und Matt Henningsen hatte auch 1/2. Also für mich sind das nach Adam Riese 5. dann kann jemand bei NFL.com nicht rechnen oder kann den Algorithmus nicht richtig füllen. Ich habe keine Ahnung. Also wir haben 5-6 zugelassen.
Okay, aber um das nochmal runterzubrechen, ich fand prinzipiell die rechte Seite der O-Line sehr, sehr viel stabiler als die linke. Ist auch sehr viel besser aufgefallen. Die meisten Screenplays wurden auch über die rechte Seite gelaufen. Ich glaube auch einfach, weil du testen wolltest, wie agiert Paris Johnson in solchen Situationen. Will Hernandez, einfach solide. Ich meine, was willst du sagen? Will Hernandez einfach hat den Veteran aushängen lassen, bin ich ehrlich. Der ist nicht aufgefallen. Paris Johnson hat er sich wirklich hart vernaschen lassen. Also wirklich, ja, da stand da auch wirklich einfach Dust in the Wind. Das war aber wirklich auch nur einmal und das hat mich direkt an diese Trainingssituation erinnert, wo er auch später gesagt hat, so, yo, Dennis hat mich geschlagen, aber es ist Next Play Mentality, weißt du? Auch wenn du das eine Play geschlagen worden bist, es kommt darauf an, wie du daraufhin antwortest, weißt du? Und danach hat er auch nicht mehr zugelassen. Es war sehr solide auf jeden Fall und die Entwicklung von ihm kann man auf jeden Fall schon mal ja mit großen Augen verfolgen. Und wie gesagt, absolut. Auf der linken Seite der O-Line ging ja nicht viel ab. Ich glaube, wie gesagt, Left Guard Position Battle zwischen Elijah Wilkinson, Dennis Daly, das ist so ein bisschen etwas, was wir verfolgen können. Die beiden hatten, glaube ich, auch fast gleich viele Snaps gesehen, wenn ich nicht falsch liege. Dennis Daly hatte 46 und wo ist Elijah Wilkinson? Nur 15. Okay, never mind. Genau, und dann hat ja DJ Humphries ja noch nicht mal gespielt. Es war Kelvin Beachum fast ausschließlich am Anfang als Left Tackle. Und ich glaube, irgendwann hat Josh Jones gefehlt und so weiter. Oder er war dann auch auf Right Tackle irgendwann. Irgendwann habe ich abgeschaltet. Aber ja, vor allem die Personalien, die Second O-Line hat eine Menge Snaps gesehen.
Um das mit den Personalien einmal ganz schnell aufzurollen, um die Snap-Counts einmal schnell der O-Line durchzugehen, da haben wir Elijah Wilkinson, Hijah Froholt, Will Hernandez, Paris Johnson mit jeweils 15, Lissitia Smith hat 11, Lachavius, wie heißt er? So, ne?
Lachavius.
Danke, Lachavius hat 10 und um dann mal weiterzumachen, es haben Hayden Howerton, Badara Traoré, Pat Elflein haben jeweils 21, Kelvin Beachum 36, Jackson Barton 43, sowie Marquise Hayes, Josh Jones und John Gaines auch. Und dann Dennis Daly hat 46 Snaps. Also du hast gesehen, du hast Paris Johnson, Will Hernandez, Hijah Froholt und Elijah Wilkinson. So zumindest die haben, glaube ich, alle Snaps zusammengespielt, weil sie alle 15 Snaps gespielt haben. Und dann wurde halt auch ordentlich schön durchrotiert.
Aber ja, richtig.
Wie ihr schon gesagt habt, die sah schon echt nicht schlecht aus.
Also O-Line definitiv stabiler, aber wie gesagt, ich glaube auch gerade, so wenn du an der Center spielst, bist du zum Beispiel nicht so prone für zum Beispiel False Starts und so weiter, weil das Geschehen halt einfach viel näher dran ist. Du hörst den Snap-Count besser etc. pp. Weniger fehleranfällig in solchen Situationen. Und ich denke mal, das ist wie ein guter Wein, die reifen jetzt miteinander und wir werden sehen, welche dann am Ende des Tages, sage ich mal, die Front 5 werden, aber ich glaube ziemlich, also ich glaube mittlerweile oder vielleicht greift man auch schon ein Stück weit zu weit vor, aber du hast DJ Humphries als Left Tackle, Left Guard ist gerade noch offen, würde ich behaupten, und dann hast du die alte Froholt, Will Hernandez und Paris Johnson, das sind deine, zumindest schon mal die Starting Four auf der jeweiligen Position.
Das denke ich auch. Machen wir doch einfach dann direkt mit den Quarterbacks weiter, würde ich sagen. Was haltet ihr davon?
Ja, aber ich glaube, das können wir schnell machen.
Ja, Clayton Tune 49 Snaps, David Blau 21 und Colt McCoy 9. Hier auf der Seite, wo wir den Snapcount gefunden haben, steht auch schön drunter, die Cardinals haben Colt McCoy gerade so viele Snaps gegeben, dass er wieder leicht in Rhythmus kam. Dann haben sie eigentlich Clayton Tune einfach mal alles auspacken lassen, was er wollte, beziehungsweise auch konnte, und David Blau hat dann das vierte Quarter durchgespielt.
Ja, Clayton Tune hat ja bis zu dem Zeitpunkt gespielt, als er den Touchdown-Drive hatte. Und danach wurde ja David Blau aufs Feld geschickt. Ich glaube, auch das war so ein bisschen der Zeitpunkt. Ich weiß auch nicht, ob David Blau das Feld gesehen hätte, hätte Clayton Tune nicht einen Touchdown bekommen zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, die hätten dem dann auch den Rest des Netzes gegeben, weil ich glaube, die wollten einfach sehen, ob er es kann, ob er so einen Drive, sag ich mal, manufaktiert bekommt. Ja, und dann kam David Blau rein, der alte Game-Saver, der Klatsch-Tennis. David Blau einfach, lebende Legende.
Absolut. Lass uns kurz über Clayton Tune sprechen. Ich fand Clayton Tune, ja, es gab Abstimmungsprobleme bei dem einen oder anderen Passing-Spielzug. Es gab natürlich Unsicherheiten. Man darf nicht vergessen, dass der Mann sein erstes NFL-Spiel gestartet hat oder sein erstes NFL-Preseason-Game gestartet hat. Ich fand aber, er sah ziemlich gut aus für das, was wir von ihm schon gesehen haben jetzt. Man darf natürlich nichts over- oder underachieven, aber ich finde, man darf sich darauf freuen, weil ich glaube, dass er noch nicht nur in der Preseason noch einige Snaps sehen wird.
Das Ding mit Clayton Tune war und Dennis, danach bist du sofort dran, sorry. Er hat gespielt wie ein Rookie. Er hat es gespielt wie ein Rookie, ganz im Ernst. Ich glaube, dem gegen A hatte der so ein bisschen Flatulenzen. Und B, ich glaube, Greg Dortch war so ein Stück weit, glaube ich, der Leidtragende in der ganzen Situation. Der wurde, glaube ich, mindestens zweimal einfach straight up überworfen. Zumindest bei zwei Plays, wo Greg Dortch halt auch wirklich offen war. Und das kann auch mit dem Footwork zusammenhängen, mit dem Rhythmus, mit dem Ablauf, Snaps und so weiter und so fort, dass du dann den Ball halt mal ein Stockwerk zu hoch setzt. Ich denke, das hängt auch ein bisschen mit Game Operations zusammen, ein bisschen mit den Nerven, die da gegangen sind. Und ich denke mal, Clayton Tune wird jetzt auch vor allem in der nächsten Woche und auch in der Woche darauf wird er einfach immer noch sehr, sehr viele Snaps sehen, auch wenn ich davon ausgehe mittlerweile oder wieder zurück zu der Annahme gehe, dass Colt McCoy die Saison starten wird in Woche 1.
Ja, das wollte ich eigentlich auch sagen. Also nach der ersten Vorstellung von Clayton Tune könnte man vermuten, dass doch Colt McCoy startet. Aber ich bleibe noch bei meiner Aussage, dass Clayton Tune Woche 1 starten wird. Einfach weil, du hast es gerade auch erwähnt, er hat wie ein Rookie gespielt. Ja, ich hatte auch den Eindruck, dass er so ein bisschen Stift hat, zum ersten Mal NFL-Niveau zu spielen. Ja. Und man hat ihm auch die Fehler angesehen. Bei der Deception, der Read war einfach Schrott. Das konnte man in der Entwicklung schon sehen, dass er da hinwerfen will und da darf er nicht hinwerfen. Das hätte man, das konnte man nachher in der Zeitlupe konnte man das ganz gut sehen, dass der Verteidiger das genau wusste, wo der Ball gleich hinkommt.
Ja, er wurde halt gelesen wie ein offenes Buch.
Sorry.
Was? Ich hab gesagt, er wurde halt gelesen wie ein offenes Buch. Jetzt darfst du gerne, Josh.
Genau, und gesagt. Unser eigener Read war halt scheiße von der Situation.
Ich meine, abgesehen davon, dass der Read kacke war, weil der Corner schon auf die Break genommen hat, Rondale Moore ist auch ausgerutscht, ne? Musst du fairerweise sagen.
Ja gut, der hat den Ball aber sowieso nicht bekommen.
Der hätte den bekommen, klar.
Nee, glaube ich nicht.
Oder zumindest hätte er eine Pass-Deflection hinbekommen. Doch, safe.
Naja,
Pass-Deflection
war weit nicht weiß droppen.
Der Read war trotzdem trash, 100%.
Ja, dass Rondale Moore vernünftig gestollen und dann Schuhen braucht, um nicht nächstes Mal wieder wegzurutschen.
Er war nicht der Einzige, der weggerutscht ist. Gegebenenfalls muss man sich nochmal über den Rasen austauschen. Beim Jerry Jeudy Touchdown ist der Cornerback Chachere, oder wie er ausgesprochen wird, auch weggerutscht. Und er war auch nicht der, also das waren nicht die einzigen beiden, die an dem Tag geschlittert sind. Ich weiß nicht, was die da mit dem Rasen machen, aber das ist nicht gut. Das ist nicht gut, was da passiert.
Nee. Aber generell nochmal zurück zu Clayton Tune. Also danach hat er sich aber gefangen und ich habe ab dem Moment, wo er nervös war und die ersten Pässe nicht so genau angekommen sind, habe ich auch ein bisschen auf seine Körpersprache geachtet. Und er hat versucht, sich da selber manövrieren, rauszukämpfen, indem er auch viel Kommandos gegeben hat, fand ich. Und die Leute versucht hat, sich zu stellen und Anweisungen gegeben hat. Das fand ich wiederum gut. Also er hat gemerkt, dass er wahrscheinlich selber nicht so prickelnd angefangen hat und hat sich dann aber gesteigert.
Also ich fand auch nach der Halbzeit war er einfach ein bisschen ruhiger. Ich glaube, die Halbzeit hat mir auch gut getan.
Ja, das kann auch dabei ein Punkt gewesen sein. Aber generell fand ich halt gut, dass er sich steigern konnte und ich habe das Gefühl gehabt, oder den Eindruck, man weiß es ja nicht, woran es gelegen hat, dass er sich das selbst auch ein bisschen versucht rauszuholen aus der Situation. Indem er halt diese Körpersprache macht, sowieso ein bisschen als wieder aufzutreten.
Ja. Ja, absolut. Ich finde allerdings, wie schon gesagt, man darf sich auf das jetzt Spiel am Sonntagnacht gegen die Chiefs freuen, da wird er ja bestimmt auch wieder einige Snaps sehen. Da darf man sich darauf freuen, ob er vielleicht dann diese Anfangsnervosität, wie du sie gerade schön beschrieben hast, Dennis, ob er sie loswerden kann. Weil zu wünschen wäre es ihm ja. Ich fand, er sah danach, wie ihr auch beide schon gesagt habt, echt ganz gut aus. Kommen wir einmal zu unseren Receivern. Und zwar hat da Rondale Moore 10 Snaps, Michael Wilson, Zach Pascal 14 Snaps, Brandon Smith 15 Snaps, Brian Copps 17, Greg Dortch 21, Daniel Arias 25, Caden Davis 29, Davian Davis 31 und Andrew Bacchellia hat 34 Snaps gesehen. Bei Andrew Bacchellia muss man noch dazu sagen, der gute Mann musste leider evaluated werden für eine Concussion. Dazu habe ich bisher noch keine weiteren Informationen. Hoffen wir einfach, dass er für das nächste Preseason-Spiel ready sein wird. Und genau.
Ja, also einfach ein Trend, der sich da abgezeichnet hat. Du wolltest halt schauen, wie tief dein Roster ist da auf Wide Receiver. Prinzipiell kann man, glaube ich, sagen, das war jetzt noch nicht die Creme de la Creme, auch im Passing-Game, das wir da gesehen haben, auf gar keinen Fall. War aber auch, ich denke mal, so eine Mischung einfach aus, du hattest die Third-String-Wide Receiver auf dem Feld und auf der anderen Seite, dass Clayton Kuhn so ein bisschen in die Muffe ging. Von daher absolut natürlich, wie das da, sag ich mal, am Ende aufs Feld gekommen ist. Schön zu sehen aber, dass dann wiederum Caden Davis hat ja einen Touchdown gefangen. Wie heißt er mit vollem Namen? Sorry. Brian Copps hat ja den, ich will nicht sagen, den entscheidenden Touchdown gefangen, aber hatte ja auch die Möglichkeit, also einfach zu sehen, auch dass den Leuten tatsächlich die Möglichkeit gegeben wird, die Chance gegeben wird, sich zu beweisen, ist einfach sehr schön. Wie gesagt, immer noch sehr viel Potenzial nach oben, aber ich denke mal, an der Spitze des Wide Receiver Rosters wird sich nicht so viel tun. Du wirst da Michael Wilson haben, du wirst da Rondale Moore haben, Greg Dortch wirst du höchstwahrscheinlich auch dann haben, auch weil der sich halt über Special Teams halt mit reinwindet. Und natürlich wirst du Hollywood Brown haben.
Und das natürlich Zach Pascal.
Ja, sorry, genau. Und das sind so deine Top 5. Ne? Und dann wirst du halt gucken, so, okay, wie strukturieren wir das Practice Squad? Und das ist ja genau die Fragestellung, um die es da gerade geht. Also von daher, Passing Game, in dem Spiel gegen Denver auf jeden Fall noch ausbaufähig, keine Frage, aus den genannten Gründen. Aber klarer Trend, du willst analysieren, wie ist dein Roster aufgebaut, wie tief kannst du gehen, welcher Spieler verfügt über welche Qualitäten? Ja.
Ja. Gehen wir einmal schnell zu den Tight Ends und stellen fest, Bernhard hat 17 Snaps bekommen und Josh, du hast es angedeutet, viele als Blocking Tight End. Ich glaube, received oder angeworfen wurde er nicht, wenn mich nichts täuscht. Ich habe es in der 40-Minuten-Zusammenfassung auf jeden Fall nicht gesehen. Die meisten Snaps hat Black Whitehart bekommen mit 52, Joel Honigford 24 und Geoff Swaim mit 9. Aber bei den Tight Ends gibt es noch eine schöne Neuigkeit, die heute rauskam. Ich glaube, die können wir an dieser Stelle mal schnell droppen. Und zwar ist unser Tight End Zach Ertz auf dem Weg zurück auf den Trainingsplatz. Er wurde mittlerweile freigegeben von den Doktoren und wird morgen, soweit ich weiß, offiziell von der Personally Unable to Perform List genommen. Also, he's back.
Naja, unable to perform, aber ja. He's personally. Passt auch.
Entschuldigung.
Hat ja persönliche Gründe.
So. Nicht nur das, ist auch einfach später als sonst, ja. Letzte Position, oder Dennis, möchtest du was einwerfen?
Ich wollte da noch was zu sagen. Ich habe bei den Beifüßen schon nichts sagen durfte, dann darf ich wenigstens was bei den Teilen sagen.
Nee, du darfst jetzt zu beiden Positionsgruppen noch was sagen. So sieht es nämlich aus.
Nee, jetzt will ich jetzt nichts mehr sagen. Nein, ich war es verleidet. Da hat Joshua schon alles gesagt. Die sind weder positiv noch negativ, wo habe ich aufgefallen. Punkt hinter. Titans, ja, zu denen, was wir da gesehen haben, ähnlich wie die Wide Receiver. Also, Whitehart und Honigford haben die meisten Snaps bekommen, aber die haben auch die Pässe, glaube ich, bekommen, wenn ich es richtig gesehen habe. Und das war teilweise auch okay, also das war schon gut, aber die werden maximal um den dritten Platz spielen. Ne? Also Zach Ertz und Trey McBride sind halt die beiden Gesetzten und da geht es eigentlich quasi nur um Best of the Rest auf der Teilposition in dem Fall. Und deswegen möchte ich auch mehr zu Zach Ertz sagen, der nichts gespielt hat. Du hast es ja gerade erwähnt, der wurde jetzt wieder aktiviert, darf wieder trainieren. Und dazu habe ich einen Kommentar gelesen von einem Best Friend von Herrn Freitag, einem gewissen Chuck Harris.
Ah.
es kam die Aussage, Zach Ertz wurde wieder aktiviert und ist damit on track, um in Woche 1 zu spielen.
Habe ich auch gelesen.
So gesehen, Statement erstmal okay. Danach kam aber die Theorie, und die fand ich ein bisschen wild. Man muss jetzt vergleichen. Die Verletzung von Zach Ertz war am, lass mich lügen, 12.11., 13.11., sowas in die Richtung. Die Verletzung von Kyler Murray war am 11.12., 12.12., irgendwas in die Richtung. Also einen Monat später. Demnach könnte man davon, wäre das logischerweise so, dass Kyler wohl zwischen Woche 4 und 5 auch wieder starten würde. Mein Kommentar dazu war nur, man kann doch nicht zwei solcher Verletzungen miteinander vergleichen.
Ernsthaft. Das ist schon wieder so, der Mann hat Medizin studiert, ne? Krasser Dude.
Naja, du musst einmal, Lukas, das ist Dreisatz. Wenn der eine so...
Und hiermit begrüßen wir euch herzlich zu Mathematik mit Dennis, unserem Podcast-Papi.
Er ist einfach Multitalent. Also Chuck Harris ist so ein anderer Dude, das ist ganz wild.
Aber er hat halt trotzdem viele Insider-Informationen, ne? Also es kann vielleicht, er hat sich ja auch auf Insider-Informationen berufen. Also ich will das nicht ausschließen, dass Kyler Murray 4 Wochen nach Zach Ertz auf dem Platz steht. Ja, weil wir wissen es nicht besser als er. Aber
nur richtig.
Was er jetzt wirklich weiß, ist halt die andere Frage. Aber was ich damit hauptsächlich sagen will, ist, zwei Sachen. Schön, dass Zach Ertz wieder da ist. Und man kann nicht zwei relativ gleiche Verletzungen miteinander vergleichen. Körper sind verschieden, Heilungsprozesse sind verschieden. Und so weiter und so fort.
Mal abgesehen davon, dass sich Kyler ja auch den Meniskus gerissen hat dabei. Also von daher.
Ich meine aber, bei Zach Ertz war doch auch noch mehr kaputt als nur das Kreuzband.
Ja, da war auch noch. Da war der Meniskus auch mit
irgendwie sowas.
Ja.
Gut. Ist wurscht. Nur weil Zach Ertz am Platz, kannst du davon ja nicht davon ausgehen, dass Kyler Murray exakt 4 Wochen später.
Fakt aber, schön, dass er aktiviert worden ist. Und ja. B, das möchte ich noch herausstellen. Psycho hat zwar nur, wie viele Snaps gesehen? 17?
17.
Danke. Nur 17 Snaps gesehen, aber er hat sie mit der First Team Offense genießen dürfen. Just saying.
Und er sah dabei echt gut aus, ne?
Wie gesagt, er war ein Blocking Titan, ne? Ich meine, wie gut man halt das Blocking Titan aussehen kann. Aber ja, er hat auch in seinem eigenen Podcast da, in dem Win O'Clock Football Podcast hat er auch gesagt, dass er Front aus einen sehr soliden Eindruck gemacht hat. Und wie gesagt, also ich meine, ich weiß nicht, wie du das interpretieren kannst, dass er jetzt die First Team Rest bekommen hat und dann auf der anderen Seite das Black Whitehart die anderen 54 bekommen hat. So, ne? Ich weiß nicht. Aber wie gesagt, da kannst du so viel reininterpretieren, da kannst du so viele Gedankenspiele machen, ganz im Ernst. Es ist einfach schön zu sehen, dass Werner zumindest die Chance bekommt, mit der First Team Offense auch zu laufen und die Opportunity hat. Und ja.
Ja. Übrigens, ganz schnell noch der Nachtrag. Physically unable to perform List, ne?
Ja.
Hast du nicht eben Player gesagt?
Hast du nicht auf Band? Hast du nicht auf Band?
Ich schick dir später was, Junge. Gut, schließen wir die Offense mit unseren Running Backs ab. Corey Clement 24, Tyson Williams 27 und Murray DeMarcado 29 Snaps. Und schön zu sehen, Murray DeMarcado hat auch die Two-Point-Conversion erfolgreich gestaltet, natürlich mit viel Hilfe der O-Line und allen Spielern, die ihn damit über die Linie gedrückt haben. Aber auch schön zu sehen, dass die Spieler auch so viel eingesetzt wurden.
Du hast es gerade erwähnt bei DeMarcado. Als ich gesehen habe, dass er die Two-Point-Conversion laufen soll, habe ich gedacht, der hat doch gar nicht den Körper dazu, um sich da durchzutanken. Ja gut, hat er auch nicht, aber der wurde halt durchgetankt, sag ich mal. Aber er hat natürlich auch den Willen gehabt, immer weiterzulaufen. Du hast, glaube ich, in der einen Zeitgruppe konnte man das schön sehen, wo sie ihn oben schon irgendwie zu fassen gehabt haben und die Beine unten irgendwie immer weitergelaufen sind.
Ich wollte gerade sagen, du musst auch, also ob du jetzt die Statur hast oder nicht, du musst schon die Beine haben, dann zwei Denver Broncos zu stemmen. Ne? Also von daher... Props gehen raus an die Marcado, ganz im Ernst, solides Spiel gemacht. Genauso wie Tyson Williams, ganz so cool.
Ja.
Corey Clement fand ich auch okay, aber er hatte das Pech, irgendwie am Anfang auf dem Platz zu stehen, wo noch nicht ganz so viel Abstimmung da war. Und er hatte manchmal das Pech, dass er sich, wie gesagt, mal verlaufen hat, in Anführungsstrichen. Ja, dass er in die noch nicht vorhandenen Löcher irgendwie rein wollte.
Ja, Corey Clement, das kann man auch noch mal ganz schnell an dieser Stelle erwähnen. Da war es ja auch so, dass er, meine ich, während des Spiels einmal in den Lockerroom musste und dann zum Ende des Spiels auch noch mal. Dazu gab es aber keine Aussagen von Jonathan Gannon, ob er sich wohl verletzt hat oder ähnliches. Deswegen gehen wir erstmal davon aus, dass er okay ist. Und ach, wo wir gerade darüber sprechen. Ich glaube, wir haben es hier noch gar nicht thematisiert. Wir haben letzte Woche froh darüber berichtet, dass Marlon Mack gesigned wurde als Arizona Cardinal. Die Glückssträhne hat leider nicht lange gehalten, denn er hat sich im Trainingscamp leider die Achillessehne gerissen, ist damit out for season. Ja, echt schade für ihn, aber shit happens.
Ja, anders kannst du da auch nicht sagen. Ey. Das ist echt doof.
Ja, mega.
Es ist für ihn echt dumm gelaufen. Ne? Also, ja.
Hast du Scheiß am Schuh, hast du Scheiß am Schuh.
Das ist vollkommen
richtig. Man kann ja über ihn noch gar nicht großartig Worte verlieren, weil er hat ja noch nicht mal irgendwie jetzt eine halbe Snap spielen können, um zu sagen, da war Potenzial. Ja, er hat Potenzial. Er war ja schon mal in der NFL auf dem Platz und hat gezeigt, was er kann. Also er hätte vielleicht Potenzial gehabt, da in den 53-Mann-Roster reinzulaufen. Und schade für ihn, dass er nicht mal die Chance hat, um den Platz zu kämpfen, unabhängig davon, wie die Sache ausgegangen wäre.
Ja, absolut richtig, das stimmt. Gut, ich würde sagen, wir gehen auf die andere Seite des Balls. Gehen wir rüber zur Defense. Ich würde sagen, wir fangen mit unserer Line an. Und da hat man gesehen, dass unsere Starting Line aus LJ Collier, Jonathan Ledbetter, Leki Fotu. Das waren so die drei. Leki Fotu hauptsächlich als Nose Tackle. Und was ich sehr, sehr schön fand, bevor ich gleich hier, nachdem ihr euren Senf dazugegeben habt, noch einmal die Snap Counts runterratter. Dante Stills, der Rookie, hat einfach die meisten Snaps gesehen, um ihn, glaube ich, ans Tempo etc. pp. Ranzuführen. Fand ich, muss ich ehrlich sagen, finde ich einfach super, dass man ihn ja so viel nutzt.
Ja, einmal das und zum anderen hat er ja auch nicht schlecht gespielt, ne? Also er hat, glaube ich, war das und LJ Collier, die beide die Pass-Deflection hatten, ne?
Ich meine, ja, ich gucke das gerne nochmal nach.
Oder war das der Ben Still, der andere? Ich habe nur dieses Still auf dem Rücken im Kopf, aber ich glaube, das war Stills, oder?
Ich weiß nur, dass Carlos Watkins ja unter anderem auch das Field Goal geblockt hat.
Ja, genau, aber das meine ich nicht. Ich meine die beiden Pass-Deflections von der eine war noch Russell Wilson am Anfang, das war Collier.
Das war der Collier, ja.
Genau. Und die zweite war, glaube ich, Stills. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das dann nicht auch eventuell Ben Still war, weil ich habe nur dieses Still auf dem Rücken im Kopf.
Ja.
Im Kopf. Aber generell hat die, wir haben es ja vorhin schon gesagt, bei der O-Line auch die Defense-Line hat zeitweise gut dagegen gehalten. Ne? Also das Problem, Kind der letzten Saison den Lauf nicht stoppen zu können, hat die erste Front Seven, die wir da hatten, schon mal gezeigt, dass das dieses Jahr vielleicht besser werden könnte. Ne? Man sollte da jetzt nicht zu viel von draus schließen, aber am Anfang war das gut gegen den Lauf, fand ich.
Ich fand, die haben das ganze Spiel über besser gegen den Lauf gespielt als unter Vance Joseph. Das Schöne war einfach zu sehen, egal welche Defensive Unit auf dem Feld stand, die Gap Integrity war so viel besser als zuvor. Das ist der absolute Wahnsinn.
Naja, zum Ende hin waren noch ein paar lange Läufe dazwischen.
Ja?
Bin ich im Trip? Ja, zum Ende schon. Da muss ich dir das recht geben, ja.
Ja? Okay. Aber nichtsdestotrotz, gerade auch vor allem in der First Team Defense, die Gap Integrity war einfach so viel besser als die Jahre zuvor. Jeder hatte einfach sein Assignment, jeder hat seine Lücke gehabt und gut war. Jeder hat seine Pflicht wahrgenommen. Das war wundervoll. Das war einfach schön. Zum Beispiel, als die Broncos das Stretchplay gelaufen sind, da war kein Durchkommen, da hat sich einfach keine Lücke geöffnet. Jeder hat seine Gap-Integrity bewahrt und Zaven Collins konnte von seiner Outside-Linebacker-Position da reinclosen. Einer der 7 Snaps, die Zaven Collins gesehen hat. Also, das hat alles einfach einen sehr, sehr viel solideren Eindruck gemacht.
Bin ich voll deiner Meinung, das stimmt.
Definitiv. Und aber auch da zog sich das schon ein bisschen durch, was du gesagt hast mit dem mit dem Physically performen, ne? Also ja. die Jungs sind draufgegangen, die haben da nicht irgendwie versucht, lass uns mal ruhig angehen heute.
Ja, richtig.
Gab's keine Entschuldigung. Und so soll es ja auch in der Preseason sein. Die Leute, die sich beweisen können, sollen das halt auch tun.
Ja, du weißt aber immer genau, und da kann mir keiner erzählen, dass er das nicht im Hinterkopf hat. Er kann es vielleicht ausblenden, aber du bist halt immer nur ein Snap vom Season-Ending-Injury entfernt.
Vollkommen richtig.
Das Einzige, was mir noch so ein bisschen gefehlt hat, war so ein bisschen Druck durch die Mitte tatsächlich. Das ist etwas, das hat mir noch ein bisschen gefehlt. Da haben die Outside-Linebacker wesentlich besser gespielt. Und zu denen kommen wir jetzt.
Josh, ey, diesen Segway nehme ich aber sowas von gerne an. Unsere Outside-Linebacker waren Dennis Gardeck mit 7 Sacks, genauso wie Zaven Collins, was wir eben schon gehört haben. David Aneni, 26 Snaps, Cameron Thomas, 28 Snaps, Victor Dimukeji, 29 und Jesse Luketa, 31. Und bevor ihr jetzt fragt, wo ist er denn? BJ Ojulari, hatten wir letzte Woche drüber gesprochen, kommt erst von der PUP-List und MyJay Sanders ist noch verletzt. Ich muss sagen, die Outside-Linebacker haben mir sehr gut gefallen. Dennis Gardeck hat es endlich wieder geschafft, den Quarterback zu sacken. Ich habe mich so dermaßen für den gefreut, weil letztes Jahr wissen wir alle, dass er da häufig gegen Schränke gerannt ist und leider nicht durchgekommen ist. Aber ich fand schön, dass er durchgekommen ist. Und generell, ich fand, was unsere Outside-Linebacker da was unsere Outside-Linebacker davon sich gezeigt haben, war schon gut. Die haben Druck generiert. Russell Wilson war jetzt nicht, dass er da Zeit hatte wie sonst was. Also hat mir gut gefallen.
Definitiv. Also speziell Zaven Collins in der neuen Rolle hat mir gefallen. Der Junge hat die Athletik. Und vielleicht kommt ihm das halt zugute, dass er jetzt nicht mehr in der Defense-Quarterback-Rolle mit dem Chip on the Shoulder agieren muss, sondern dass er einfach mit drauf los kann. Oder er hat ja auch beim Laufen unterstützt von Outside, ne? Bei dem einen Snap, wo er reingekommen ist und von der Seite den Running Back getackelt hat oder mitgetackelt hat. Ich glaube, die Rolle tut ihm ganz gut. Also wenn das so bleibt, dass er da diesen Druck machen kann über außen, dann ist diese Versetzung vielleicht gar nicht so schlecht.
Ich sag mal so, wenn du 7 Snaps spielst und davon bei diesen 7 Snaps 3-mal allein positiv auffällst, gute Quote.
Und dann wären wir wieder beim Spruch, the trend is your friend, ne?
Trend is your friend.
Sehr schön. Ich würde sagen, wir machen mit den Inside-Linebackern weiter.
Warte, ich wollte noch Cam Thomas hervorheben. Der hat ja auch für mich eine gute Leistung gebracht. Auch den einen Sack, wo er sich wirklich festgebissen hat am Quarterback, der ihn noch mitschleifen wollte, irgendwie gefühlt. Und also das war schon, da hat er gut zugelangt. So, das kannst du von mir aus auch wieder wechseln.
Nee, danke, dass du jetzt gerade gebremst hast, Dennis, weil ist vollkommen richtig. Ich fand auch sehr schön zu sehen, wie er die Hände des O-Liners einfach weggeschlagen hat und darunter schön durchgetaucht ist, was man ja immer bei den Figuren sieht, die auf dem Trainingsplatz stehen, die ja die Arme immer so oben haben, wo sie ja auch dran üben. Und er hat eigentlich genau das gezeigt, was man von einem Linebacker oder einem Outside-Linebacker, einem Edge-Rusher in dieser Phase erwartet. Perfekt, wirklich. Einfach gut gemacht. Und danach das Feuer, was er gezeigt hat, wie er sich darüber gefreut hat, auch einfach schön, wirklich. Hat mich sehr viel gefreut. Inside Linebackers. Chris Barnes, 28, genauso wie Owen Parboy. Josh Woods hat 26 Snaps gesehen. Zeke Turner, 19 und Kyle Zolli, 11. Kazir White war nicht auf dem Feld und Barnes und Woods waren die Starter, haben aber sowohl im ersten als auch im zweiten Team gespielt. Und jetzt kommt ihr.
Ich muss sagen, also, wie sind die Wide Receiver Group? Die sind jetzt nicht wirklich aufgefallen, großartig positiv und nicht wirklich großartig negativ. Ich glaube, da ist einfach noch viel Luft nach oben. Ich glaube, Kazir White hat gefehlt. Ich meine, wenn ich es richtig gesehen habe, hatte ja Barnes den Green Dot gehabt, zumindest für die Großteil der Zeit. Ich glaube, als er dann irgendwann mit Woods rotiert hatte, war es auch Woods. Schön zu sehen, dass Owen Pappo so viele Snaps bekommt. Wie gesagt, prinzipiell einfach eine Gruppe, die bisher, also jetzt zumindest auch in dem Spiel in Denver, halt noch größtenteils unterm Radar geflogen ist. Was mir allerdings nicht so gut gefallen hat, ist gerade, dass zwischen Linebacker und Safety die Zonen ziemlich anfällig gewesen sind für Pässe von den Broncos. Ich denke, das hat auch noch mit dem Operativen zu tun. Aber das kann man bestimmt auch gerade ziehen. Und da sind dann auf jeden Fall natürlich auch die Inside-Linebacker in der Pflicht. Von daher, ja, alles in allem ein solider Auftritt, aber wirklich viel daraus ziehen kannst du jetzt nicht.
Vollkommen. Ja, möchte ich gar nicht viel weiteres zu sagen. Das ist nämlich auch das Einzige, was mir negativ aufgefallen ist. Wenn die Defense anfällig war, dann halt durch die Mitte im Zwischenraum. Da haben wir, glaube ich, da haben wir dann die meisten Pässe kassiert, die dann auch mal eben ihre 9-10 Yards gebracht haben oder sowas. Oder die First Downs gebracht haben für die Broncos in dem Fall. Ja, Abstimmung, wo Joshua gerade gesagt hat, da war ja aber auch nicht Kazir White auf dem Platz, den ich erwarte als Green Dot im Live-Modus, sag ich mal, also in Week One, und dann könnte es auch schon wieder besser sein. Also sollte es auf jeden Fall besser sein. Aber das war halt so die Schwachstelle der Defense, ne? Also der Zwischenraum, der war anfällig.
Ja, genau.
Ich denke, da, Dennis, um das einfach mal zu unterstreichen, wir müssen uns darüber gar keine Gedanken machen, wer den Green Dot trägt. Das wird nicht wie letztes Jahr so ein Tohuwabohu. Oh, Isaiah Simmons hat, oh, jetzt hat Zaven Collins den. Ich denke, das ist sowas von gesetzt, dass Kazir White den trägt. Und ich glaube, wenn der so performt wie in Philly, glaube ich, machen wir damit auch alles richtig.
Ja, Punkt.
Punkt. Nächste Gruppe, vorletzte Gruppe, Cornerbacks. Und zwar Antonio Hamilton 33, damit die meisten im Team. Nate Hairston 31, Keedra Clark 29, Christian Matthew auch 29, Kyler McMichael 28, Chris Boyd 11 und Marco Wilson 7 Snaps. Und ich möchte gerade zwei Namen herausheben. Keedra Clark hat mir unfassbar gut gefallen. Der war überall auf dem Feld. Der hat sich versucht, in jeden Ball reinzuwerfen. Geile Pass-Deflection gehabt, also Pass-Defense, richtig gut. Und Kyler McMichael hat mir auch gut gefallen. Also die beiden würde ich gerne mal, außer jetzt die bekannten Namen, Antonio Hamilton hat auch ein gutes Spiel gemacht, aber auch eine Interception gefangen, aber Keedra Clark und Kyler McMichael, wirklich, fand ich super.
Also, ja, wollte ich auch sagen. Kurz noch, Antonio Hamilton, mich hat nur gewundert, dass er die meisten Snaps bekommen hat. Von allen Cornerbacks. Aber unabhängig davon, Keedra Clark wäre auch der Name gewesen, wenn du gefragt hättest, wäre es euch da am meisten aufgefallen. Der Junge hat mit Feuer gespielt, der hat eine Pass-Deflection gehabt, der hat auch ein gutes Tackle gehabt, das mir noch in Erinnerung geblieben ist. Also man kann sagen, der Junge faltet für seinen Platz und hat einen echt positiven Eindruck hinterlassen.
Das ist ja vor allem dieses eine Play, das du gerade schon genannt hast, Lukas, ne? Wo er da diese crazy Pass Deflection mit volle Körperextension da noch bekommt. Er wurde geschlagen, aber hat das Play nicht aufgegeben, weißt du? Und das ist ja das, was du sehen willst. Alleine können wir ganz kurz mal über die Athletik da sprechen.
Der lag in der Luft. Wirklich?
Ja, das ist wild gewesen. Ja, wirklich einfach ein sehr, sehr krankes Play und ansonsten halt, wie gesagt, auch wirklich einen sehr, sehr soliden Eindruck gemacht. Ich meine, er hat eine PFF-Grade von über 90 bekommen für das Spiel auch. Einfach wirklich sehr, sehr guten Auftritt hingelegt. Und ich schließe mich Dennis an, ich war auch schon ein Stück weit verwundert, dass Antonio Hamilton die meisten Snaps gesehen hat am Ende des Tages. Er steht ja im Depth-Chart an zweiter Stelle hinter Marco Wilson gerade offiziell oder gegenüber von Marco Wilson, so rum eher. Und jetzt frage ich mich, wieso gibst du ihm dann die meisten Snaps im ersten Preseason-Game und nicht, sage ich mal, zum Beispiel, warum hast du nicht Keedra das ganze Spiel durchspielen lassen oder halt eben Carmichael oder wie er heißt, ne? Oder McMichael, sorry. Oder halt auch zum Beispiel Christian Matthew hat ja auch nur 29, aber ne? Warum hast du den nicht mehr selbst gegeben? Mach mal Antonio Hamilton 33 Snaps bekommen. I don't know. Wenn du ja auf der anderen Seite Marco Wilson hast mit dem nur 7 Snaps. Also weiß ich nicht, was da passiert, was die da vorhaben, bin ich ehrlich. Aber ein spannender Position Battle, sagen wir so.
Ich könnte mir ehrlich gesagt auch vorstellen, vielleicht hängt es damit zusammen, dass er im Trainingscamp vielleicht gut war, aber noch nicht hundertprozentig überzeugt hat und du wolltest ihm nochmal mehr Spielzeit geben, um ihn wieder in den Rhythmus zu bringen. Kann ja auch gut sein. Wir werden es nicht erfahren, aber...
Ja, vielleicht ist die Situation tatsächlich so, dass das neue Regime sich nicht ganz sicher ist, wie sie ihn einschätzen muss. Und genau das Gleiche, um nochmal zu den Outside-Linern zurückzukommen. Bei der 40-Minuten-Zusammenfassung ist mir ein Kommentar auch von dem Kommentator aufgefallen, oder hätte das bei mir hängen geblieben, wo er sagte, Dennis Gadeck musste noch nie so wie in diesem Jahr um seinen Rosterplatz kämpfen.
Und ist ja auch vollkommen richtig.
Was auch nicht falsch ist, richtig, also korrekt, Lukas, aber ist halt ein Fanliebling, ne? Also deswegen ist das immer so ein sensibles Thema. Aber wenn man das rein sportlich betrachtet, muss er wirklich um den Platz bangen, wenn die jungen Wilden, sag ich mal, sich weiterhin beweisen.
Ja. Bin ich voll deiner Meinung. Am Ende des Tages hat jetzt gerade kaum, ich sage bewusst kaum, ein Spieler seinen Platz sicher. Und deswegen wird halt auch so hardcore gefightet.
Ja. Und um den Bogen zurück zu Antonio Hamilton zu spannen, vielleicht ist die Situation ähnlich, dass man sagt, letztes Jahr hat er sich unglücklich verletzt, hat dann eine, ich sag mal, zwischen solide bis mäßige Saison hingelegt. Und dass man jetzt sagt, okay, pass auf, Junge, fühle dich nicht so sicher, nur weil du gerade vielleicht der Veteran, der Dienstälteste im Raum bist. Wir wollen trotzdem, dass du hier mit Leistung vorangehst und zeigst, oder es war auch vielleicht auch so eine Art Situation, dass er sagt, komm, du als Veteran gehst jetzt voran im ersten Spiel und zeigst den Jungs, was wie es laufen soll. Kann auch sein. Kann
ich mir gut vorstellen, ja.
Aber das hat er ja auch gemacht, also wirklich, Antonio Hamilton ist ja grundsolide aufgetreten.
Ja, da gibt's
Ausnahme von der DPI, aber die also dafür gebe ich ihm tatsächlich aber auch nicht die Schuld. Wie gesagt, der Ball war sowieso in den Rücken geworfen und wenn der Wide Receiver dann auf einmal in die Bremsen tritt, während du mit Highspeed Verfolgungsjagd da spielst, da kommst du halt mal schnell in die Bedrohung, ne?
Nein, ich wollte ihn jetzt auch nicht schlecht reden. Ich wollte einfach nur.
Scheiße, ich weiß, das weiß
die Gedanken, warum er vielleicht die meisten Snaps gesehen hat. Das kannst du positiv und negativ auslegen, aber wir werden, wie Lukas ja auch schon erwähnt hat, die Wahrheit nicht erfahren. Von daher ist das alles Spekulatius.
Lecker, Weihnachten ist vor der Tür. Lasst uns abschließen mit der letzten Gruppe, die noch offen ist, unsere Safeties. Jalen Thompson 7, Isaiah Simmons 14, Kendall Brooks 17, Javonte Moffett 26, Juju Hughes 31 und Andrew Cherry 37. Und ich glaube, da lässt sich einfach nur sagen, also der Simmons hat, glaube ich, seine Position gefunden. Das wird nur sehr interessant zu sehen, wenn Buddha zurückkommt und im ersten Saisonspiel bei den Commanders wird das sehr interessant zu sehen sein, wie viele Snaps er dann wirklich bekommt. Da bin ich dann wirklich sehr gespannt, weil eigentlich in meinen Augen sind Buddha und Jalen Thompson sowieso gesetzt. Aber wir werden es sehen. Ich glaube, da wird uns kein Preseason-Spiel irgendwie die Augen öffnen.
Das Ding ist, der Fairness halber musst du sagen, weder Buddha noch Jalen Thompson sind diese klassischen Deep Center Field Safeties. Beide sind mehr, beide sind wirklich mehr, ich will nicht sagen schon fast Nickel, aber halt, die spielen dann schon eher, sage ich mal, diese Räume, von denen wir eben gesprochen haben, die jetzt tatsächlich auch sehr passanfällig gewesen sind gegen die Broncos. Es sind nicht diese Classic High Safeties gewesen. Noch nie gewesen. Klar, sie haben die Duties auch erfüllt unter Vance Joseph, aber sind sie halt beide eher nicht. Und da sehe ich halt tatsächlich, also jetzt sind wir gerade einfach im Lead, ne? Ich meine, das kommt auch damit einher, dass du halt jetzt viel mehr Cover 3 gespielt hast, wo du ja dann 3 Deep Zones hast, wenn du so willst. Ich denke schon, dass sehr, sehr viele Defensive Plays und Schemes darauf ausgelegt sein werden, dass du sowohl Isaiah Simmons als auch Jalen Thompson als auch Buddha Baker auf dem Feld haben wirst. Und es wird spannend zu sehen sein, wie diese Formationen dann tatsächlich am Ende des Tages aussehen. Aber da mache ich mir tatsächlich keine Sorgen. Aber ich würde auch sagen, da wir auch jetzt gesehen haben, Isaiah Simmons hat die wenigen Snaps, die er bekommen hat, im Preseason-Game als Deep Center gespielt oder als Deep Center Safety, würde ich auch behaupten, das ist jetzt seine Position, da wird er bleiben. Genau, aber prinzipiell ansonsten ist nur einmal also wirklich negativ aufgefallen hier Chad Cherry oder wie er ausgesprochen wird, bei dem Touchdown, den er gegen Jerry Jeudy zugelassen hat. Aber wie gesagt, da ist er auch weggerutscht, also auch fragwürdig da. Und ansonsten auch da eigentlich so dasselbe Fazit wie bei den Inside-Linebackern, ne? Gerade die Räume zwischen Safety und Inside-Linebacker waren sehr anfällig und da gehören genauso die Inside-Linebacker dazu wie die Safeties, beziehungsweise genauso die Safeties dazu wie die Inside-Linebacker. Dennis, willst du mir jetzt noch eine klatschen, oder?
Nein, du sagst aber schon wieder genau das, was ich jetzt auch gleich sagen wollte, wie bei den Inside-Linebackern. Also im Grunde ist es einfach das Gegenstück dazu. Ne? Also wenn du die eine Seite kritisierst, weil die Lücken da waren, musst du die andere Seite auch kritisieren.
Absolut richtig. So, und damit sind wir mit dem Snap-Count durch. Vom Special Teams haben wir jetzt nichts. Habt ihr noch irgendwas zu dem Spiel zu sagen? Oder meint ihr, wir haben es jetzt genug durchanalysiert?
Nur so als Grundfazit, solides Spiel, kein Grund für Hype, aber The trend is your friend.
Ich glaube, damit steht auch der Folgentitel jetzt fest, so oft wie das heute gefallen ist.
Gott.
Kurzer Hinweis noch für euch Verrückten, die sich auch das zweite Preseason-Spiel gegen die Chiefs angucken wollen. Sonntagmorgen 2 Uhr deutscher Zeit läuft das dann überall da, wo ihr Football gucken könnt. Ich glaube, es wird auch wieder vom NFL Network übertragen. Und an dieser Stelle möchte ich euch, Dennis hat noch was.
Was machen wir vor Spielen?
Crazy Prediction Time.
Das ist schon die zweite Woche in Folge, wo du da nicht dran denkst. Ich glaube, wir müssen ja. Joshua die Moderation echt wieder übergeben. Entschuldigung, nein.
Nächster Montag, Dennis.
Einmal an den Busch schmeißen darf ich jetzt, Lukas.
Ja, ich würde sagen, Dennis, dann bist du auch bald mal wieder dran, ne?
Ja, bei der nächsten Draft-Folge.
Ich glaube, Joshua, wir benötigen seine Dienste eher, aber wir kommen da drauf zu sprechen.
Lass mich, bevor wir in die Crazy Prediction gehen, noch so ein kurzes Schlusswort sagen. Es ist einfach schön zu sehen, gerade was wir alles am Anfang besprochen haben, diese Makro-Trends. Schön zu sehen, dass die Spieler anscheinend diesen Buy-in machen zu dem, was Jonathan Gannon preached. Also das muss halt wirklich sagen, von dem, was Jonathan Gannon sagt und was er lebt und mit welcher Mission er an die Spieler reintritt, man hat das Gefühl, die Spieler können sich damit identifizieren. Und wie gesagt, dieses Buy-in, dass sie ihm das abkaufen und das dann am Ende auf dem Feld zeigen, ist halt einfach extrem wichtig. Hoffentlich sehen wir das auch die nächsten Wochen, weil ansonsten ist der Trend eben nicht your friend. Und das wollte ich so nochmal erwähnt haben. Also ungleich dessen, ob die jetzt seine Missionen da, also ne, ob die jetzt sagen, so, hey, ja, wir waren physisch auf dem Platz oder wir haben uns nicht so viele unnötige Strafen zur Schulde kommen lassen, etc. Du hast halt einfach das Gefühl, die Spieler kaufen ihm das ab, was er sagt und sind deswegen auch bereit, es aufs Feld zu bringen. Von daher, das merkt man, aber das hat man zumindest in der ersten Preseason-Woche gemerkt.
Absolut richtig. Das können wir direkt so unterschreiben. Ja, Joshua, du hast so ein wunderschönes Schlusswort gebracht. Deswegen würde ich sagen, fängst du mit den Crazy Predictions auch einfach mal an.
Keetrell Clark hat 3 Interceptions. Und eine. Und Paddy Mahomes, der spielt ja den ersten Drive oder das erste Viertel. Und ihn wird er auch intercepten.
Boah, das wäre schon richtig geil.
Ja.
Dennis, willst du oder soll ich zuerst?
Ja, mach.
Ich gehe auch mit der Zahl 3 und ich sage, dass Clayton Tune 3 Touchdown-Pässe wirft.
Wisst ihr, was unheimlich ist? Die Zahl 3 hatte ich in meiner Crazy Prediction auch drin, schon bevor ihr drüber gesprochen habt. Und ich sage auch 3. Wir werden wieder 3 Quarterbacks sehen und alle 3 werden Touchdown-Pass haben.
Auch nicht verkehrt.
Und wenn wir bei den Namen bleiben wollen, dann ist es wieder Clayton Tune, David Blow und diesmal Jeff Driscoll noch obendrauf.
Hm. Ah, guck mal.
Bei Colt McCoy wird das, der wurde angewärmt, der ist schon ein bisschen älter, der darf jetzt ein bisschen.
Ah, sehr schön. Gut, ich würde sagen, damit haben wir's. Diese Folge ist in the books. Jungs, vielen, vielen Dank für eure Zeit, auch zu späterer Stunde als sonst. Josh, dir morgen eine gute Heimfahrt.
Gracias.
Dennis, schlaf gleich gut und dir morgen einen schönen Dienstag. Und liebe Birdgang, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt auf allen bekannten Wegen euch natürlich auch noch an uns wenden und euch und eure Meinung kundtun zum Preseason-Game. Und ansonsten wünschen wir euch einen schönen weiteren Verlauf der Woche und wir hören uns nächsten Montag wieder, wenn es wieder heißt Rise Up, Red Sea.
Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Frerk.